Sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes beten. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ja, liebe Geschwister hier in Gnadenthal, jetzt haben wir richtig Bewegung gehabt, den Einzug Jesu in Jerusalem gefeiert. Die Palmwedel liegen jetzt da vorne in Ruhe. Und natürlich bei all dem Fröhlichen am Palmsonntag, dem Einzug, wissen wir als Leser des Neuen Testamentes natürlich, dass dieser Einzug der Anfang von einem schweren Ende ist, von einem schweren Abschied. Und bei Abschied habe ich ein Bild jetzt vor Augen gehabt. Natürlich kreist das auch um die ganzen Situationen, die wir derzeit erleben. Abschied, da musste ich denken an die Bilder am Beginn nach dem 24. Februar, als sich Ehefrauen von ihren Vätern verabschieden mussten, Väter von ihren Kindern. Und dieser Abschied auch so etwas sehr, sehr Schmerzliches hatte, zugleich voller Hoffnung war. Hoffnung, man möge sich lebendig wiedersehen. Und wir können mit dem Predigtext vom heutigen Sonntag hineinschauen in einen ganz intimen Moment des Abschieds, auch eines schmerzlichen Abschieds, der aber zugleich voller Hoffnung ist und Weltbedeutung hat. Die anderen Evangelisten, Matthäus und Lukas, sie gehen schnurstracks vom letzten Abendmahl bis in den Garten Gethsemane, dazwischen nur diese unrühmliche Geschichte von der Verleugnung des Petrus, einem Streit unter den Jüngern, aber dann geht es vom Abendmahl direkt nach Gethsemane. Bei Johannes und dem, was wir gerade gehört haben, in leichter Sprache, ist es, als würden wir in Zeitlupe noch einmal das erleben, was die anderen Evangelisten in Gethsemane sozusagen kurz schildern. Jesus zieht sich zurück in Gethsemane und betet. Und im Johannesevangelium, im einzigen Evangelium, hören wir, wie dieses Gebet vielleicht geklungen haben könnte. Ein ganze Kapitel 17, eigentlich 16 mit dazu, die sogenannten Abschiedsreden Jesu, denken wir Abschied. Und im letzten Kapitel das Gebet Jesu, Abschiedsgebet Jesu, als würden wir hineinschauen, was Jesus im Garten Gethsemane betet. Ich habe einen Moment lang, als ich mich mit dem Wort beschäftigt habe, gezögert. Darf ich predigen über diesen intimen Moment des Gesprächs, wie es Johannes aufzeichnet, wie es Johannes aufschreibt, dass Jesus mit seinem himmlischen Vater hat? Aber der Evangelist hat es für uns aufgeschrieben. Er hat eine Botschaft hineingelegt, die Botschaft, die sozusagen über den Horizont der Schwere des Abschieds hinausgeht. Es bleibt verborgen und doch schon deutet es sich hier an. Es bleibt ein Gebet, deswegen möchte ich es noch einmal wie ein Gebet lesen, jetzt allerdings nicht in der ganz einfachen Sprache, sondern in der Form, wie es uns die neue, ich habe mich jetzt für die revidierte Luther-Übersetzung entschieden. Denken wir dran, ja, Johannes versucht sich hineinzuversetzen. Was war das für ein Gebet? Solches redete Jesus, hob seine Augen auf zum Himmel. Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche, so wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast. Das ewige Leben. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und du, den du den gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Und wenn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Ja, die einfache Sprache ist schon etwas einfacher. Das große Thema, das sich durch diese Worte durchzieht, ist die innige Verbindung von Vater und Sohn. Ich und der Vater sind eins, wie es vorher im Johannesevangelium heißt. Immer wieder ist es so ein Wechsel. Verherrliche deinen Sohn, wie der Sohn ich dich verherrlicht habe. Und dann dieses Erstaunliche, die Einheit zwischen Vater und Sohn, die schon vorher da war. Also dieser Gedanke, dass schon vor aller Zeit Gott mit Jesus verbunden war, was uns an das Geheimnis erinnert, dass Zeit nicht nur ein Weg ist, sondern Gottes Ewigkeit uns umschließt von Ewigkeiten zu Ewigkeiten, wie es im Alten Testament heißt. Und dann heißt es, ich habe deinen Namen offenbart. Der Name, der nicht ausgesprochen werden darf im Alten Testament, der ist plötzlich offenbar geworden. Ich würde sagen, der Name Gottes hat Hand und Fuß bekommen in Jesus Christus. Und trotzdem bleiben beide miteinander aufs Engste verbunden. Und diese Einheit zwischen Vater und Sohn, die dieses Gebet ausdrückt, sie wird im Laufe des Johannes Kapitel 17 ausgedehnt auf uns. Wir sind eins, auf dass ihr alle eins seid. Wie du mich, wie du Vater in mir bist, heißt es einige Verse später, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glauben kann, dass du mich gesandt hast. Ja, Bruder Viktor hat vor einigen Wochen hier eine Predigt zur Spiritualität, die erste Predigt zur Spiritualität der Jesusbruderschaft gehalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt über dieses Wort predige, auch wenn ich die nicht offiziell eine Predigt zur Spiritualität der Jesusbruderschaft halte, so ist doch dieser Gedanke der Einheit zwischen Vater und Sohn auch ein großes Merkmal der Spiritualität der Jesusbruderschaft. Bruder Viktor hat davon gesprochen, wir haben das alles noch im Ohr, von der Käsetheke, wie er also Jesus erlebt hat, an der Käsetheke, die Gegenwart Jesu im Alltag. Und so ist auch unser Anliegen ja als Gemeinschaft, die Einheit von Vater und Sohn hineinzutragen in den Alltag hinein, in die Gegensätze, die so auseinandergehen, auch in unserer heutigen Zeit. Und während ich diese Predigt geschrieben habe, machte es Pling auf meinem Computer und es erreichte mich eine Einladung zu einer Fortbildung unserer Kirche, die den Titel hat, wie gelingt es, beieinander zu bleiben? Und diese Fortbildung beschäftigt sich mit dem Thema, was in unserer Gesellschaft derzeit alles an Sprengkraft hat. Da heißt es, kritische Beobachter hat derzeit den Eindruck, dass die derzeitige Lage apokalyptische Züge trägt. Seit 2 Jahren die Corona-Pandemie. Am 24. Februar beginnt ein Krieg gegen die Ukraine. Millionen Menschen auf der Flucht. Zugleich mehren sich hier Hinweise auf Aggressionen, Beleidigungen gegen russische Mitbürger, Corona-Spaziergänge in 350 Städten, zum Teil sehr aggressiv gegen den Staat. Und da heißt es in dieser Ankündigung, diese bunte Misstrauensgemeinschaft vereint sich in unterschiedlichen Motivlagen. Befeuert werden die Einstellungen nur durch eine Vielzahl sozialer Medien, unter anderem auch durch Verschwörungsideologien, die gezielt Falschinformationen verbreiten. Die Risse in unserer Gesellschaft werden immer größer, unübersehbar. Quer durch unsere Kirchengemeinden und quer durch unsere Familien. Ich weiß, wovon ich rede. Wie können Menschen trotz unterschiedlicher Einstellungen und Haltungen ins Gespräch kommen? Wie gelingt es, beieinander zu bleiben? Das ist das Thema. Und wenn ich dann heute über Johannes 17 predige, dann komme ich nicht vorbei an dieser Einheit zwischen Jesus und seinem Vater, die sich ausdehnt auf uns nach der Bitte Jesu. Und deswegen beten wir ja im Einheitsgebet, vereine uns alle miteinander in der unzertrennlichen Gemeinschaft der Liebe deines Herzens, die alles und alle umfasst. Darum singen wir samstags und auch die ganze Woche über aus dem Lied Herz und Herz vereint zusammen, das ich mir für diesen Gottesdienst gewünscht habe, was auch noch kommen wird, in der Strophe letzten, lass uns so vereinigt werden, wie du mit dem Vater bist, bis schon hier auf dieser Erde kein getrenntes Glied mehr ist. Und allein von deinem Brennen nehmen unser Licht den Schein, also wird die Welt erkennen, dass wir deine Jünger sein. Kann das geschehen, dass wir als Gemeinden, als Gemeinschaft, als Christen in dieser spannungsvollen Situation durch unsere Art zu sprechen und zu denken ein Beispiel für die Einheit geben können? Wir sind schnell geneigt, angesichts dieser schrecklichen Bilder, die wir sehen, ein Schwarz-Weiß-Denken aufzubauen. Seien wir vorsichtig. Der ehemalige Oberbürgermeister unserer Stadt Aschaffenburg hat bei einer Pfarrkonferenz einmal zu uns Geistlichen gesagt, Sie sind zuständig als Geistliche für den guten Geist in unserer Stadt. Für den guten Geist in unserer Stadt. Und das ist ein Geist, der nicht trennt, der nicht auseinanderbringt, der nicht aggressiv ist, zusammenbringt und trotzdem bei der Wahrheit bleibt. Ich persönlich versuche derzeit im Betrachten der Dreieinigkeitsikone von Rubeljew hier Klarheit zu gewinnen. Es ist für mich das Bild der liebevollen Gemeinschaft von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Und während ich still vor der Ikone sitze und bete, dann fühle ich mich zeitweise wie der Vierte im Bunde. Hier ist noch ein Platz frei. Vorne. Und ich bin in diese Gemeinschaft eingebunden, in diese Einheit und möchte mich anstecken lassen von dieser Liebe. Das ist einfach der erste Gedanke, der mich mit diesem Wort aus dem Johannes 17 beschäftigt hat. Noch ein zweiter. Ich habe gerade gesagt, Johannes mit seiner Zeitlupe auf das Gebet Jesu hin, entwickelt eine Sicht sogar über den Abschied hinaus. Wie du ihm die Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er, also Jesus, ihnen alles gebe, was du ihm, mir gegeben hast. Ewiges Leben. Jetzt schon von ewigem Leben die Rede. Vor dem Abschied. In dem Gebet. Und es wird für mich unglaublich gegenwärtig in dem Vers 3, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus, dass sie ihn erkennen. Das ist schon jetzt ewiges Leben, Jesus und darin Gott zu erkennen. Hier ereignet sich ewiges Leben schon. Wir sind geneigt, zu sehr in der Verzweiflung stehen zu bleiben. So wie es erstmal die Evangelisten Gethsemane herbringen. Jesus betet, ringt um seinen Weg. Lass den Kelch an mir vorübergehen. Johannes hat einen weiten Blick. Und das ist der grandiose Vorteil des Evangelisten, der natürlich schon mehr weiß. Der schon sieht, wo es hinzieht. Der schon das Vorzeichen von Ostern jetzt schon mit hineinnimmt in diesen Abschied. Und ich wünschte mir manchmal in meinem Leben so eine Sicht, wie sie der Johannes hat, mitten im Abschied jetzt schon von Ewigkeit, von Leben zu sprechen. Das wünschte ich mir manchmal, wenn ich in meinem Leben gefangen bin, in meinen Sorgen, in meinen Ängsten, um das Große und Ganze, um mich selbst, dann den Blick schon zu weiten, wie ihn Johannes für uns weitet. Und letztlich ist das ganze Gebet ein betender Lebensrückblick Jesu. Ein Blick auf das, was er in seinem Leben gezeigt hat, dass er den lebendigen, unsichtbaren, geheimnisvollen Gott abgebildet hat mit seinem Leben. Das ist schon ewiges Leben, wo wir in Berührung kommen mit ihm. Hat das ewige Leben schon begonnen? Es heißt hier, wo wir ihn erkennen. Das Wort erkennen hört sich so, so erkenntnistheoretisch an. Aber erkennen ist nach biblischem Verständnis der intimste Ausdruck für Begegnung. Adam erkannte Eva. Und als Maria die Verheißung eines Kindes bekommt, sagt sie, ich habe bisher noch nicht zu einem Mann gewusst, noch keinen erkannt, wie es wörtlich heißt. Das intimste Zusammensein von Mann und Frau steht das Erkennen. Und das meint es wohl auch hier. Erkennen, Jesus Christus erkennen, in einer intimen, inneren Beziehung mit ihm leben. Darin schon etwas von Ewigkeit zu erfahren und zu spüren. Jesus ist der Grund, dass wir uns jetzt schon die Spur der Ewigkeit in unserem Leben erkennen können. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus an anderer Stelle. Als Johannes ängstlich fragt, sollen wir auf einen anderen warten, lässt Jesus ihm sagen, schau, was passiert, Blinde sehen, Aussätzige gehen rein. Jetzt schon hat es begonnen. Mit Jesus Christus. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Und hier geht es ein Stück weit für mich auch, ich sage das Wort einmal, um eine mystische Dimension des Glaubens. Wissen Sie, haben Sie das Wort schon mal gehört? Also eine innere Beziehung, eine mystische Dimension des Glaubens. Und ich bin bei einer interessanten Theologin hängen geblieben bei diesem Thema mystische Dimension des Glaubens. Monika Renz ist eine Theologin, Therapeutin, Musiktherapeutin, Psychoonkologin. Sie begleitet Menschen auf dem letzten Weg ihres Lebens. Diese Frau ist ständig in Grenzsituationen unterwegs. Eine katholische Theologin. Und sie hat ein kleines Büchlein geschrieben, jetzt in der Pandemie, mit dem Thema Kirche, ich träume von einer Kirche der Hoffnung. Und da spricht sie davon, dass die Zukunft unserer Kirche von der innigen Beziehung zu Jesus Christus abhängt. Sie schreibt, mir träumt von einer Kirche, wo das geheimnisvoll, ehrfurchtsvoll gefeiert und Menschen in den Glauben innerlich hineingenommen werden, wo die unmittelbare Gottesbeziehung und die Heiligen Schriften in ihrer ursprünglichen Bedeutung im Zentrum stehen. Eine solche Kirche ist eine Jesus-nahe Kirche, eine Kirche, die Jesus als Vor- und Urbild neu erstrahlen lässt, Gottes Reich schon im Hier und Jetzt sucht. Eine Kirche, die Jesus, den Mystiker, erkennt, den ganz mit Gott Verbundenen. Mir träumt von einer mystischen, menschennahen und betenden Kirche. Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein, sonst wird er keiner mehr sein. Karl Rahner hat es so gesagt. Aber dass das nicht heißt, dass wir alle gefühlsmäßig in mystischen Welten uns bewegen und so weiter, das ist ja immer so der Vorwurf, Gefühlsduselei, ist am Ende dieses Bibelwortes davon die Rede, nein, euer Glaube ist gegründet auf das Wort. Davon spricht dieses Gebet am Ende. Sie waren dein, du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie alles, was du mir gegeben hast, denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Die Worte. Darauf gründet sich letztlich unser Glaube. Und auch dieses letzte Gebet ist so umschlungen, wo es immer wieder von dir und mir, die du mir gegeben hast, die Worte sind direkt von dir. Und nach Johannes gibt es nur eine Botschaft dieser Worte, die so vielfältig sind. Vier Evangelien. Wir merken die Unterschiedlichkeit, gerade hier bei Johannes. Aber die Grundlage aller Worte ist, so wie es hier steht, es soll dazu dienen, Jesus als den von Gott ausgegangenen und Gesandten zu erkennen. Das ist das Zentrale. Er ist aus Gott und in Gott. Seine Worte sind Gottes Worte. Und so führen diese Zeilen letztlich wieder zum Anfang zurück, zur Einheit von Vater und Sohn. Und die dritte Person könnte hier vielleicht fast das Wort sein. Aber wir wissen, das Wort wirkt bei uns im Heiligen Geist. Wort und Geist sind für mich da eng, ganz eng verbunden. Und wo wir sein Wort hören und ihm vertrauen und es annehmen im Heiligen Geist, da sind wir in diese Gemeinschaft mitten hineingenommen und die Vierten im Bunde. Dürfen diese Worte im Grunde für uns letztlich auch dann hören, denn ich und der Vater sind eins. Diese Einheit möge ausgehen von uns, damit die Welt glauben kann. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.